Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Die Themen: EU-Pause für Irland. Brüssel sucht nach Lösungen aus der Verfassungskrise. Dazu später auch das Gespräch mit dem EU-Insider Klaus Hensch. Sturm aufs Gefängnis von Kandahar. Aufständische Taliban greifen ein symbolträchtiges Ziel an. 1000 Häftlinge können fliehen. Forderung nach mehr Ölförderung. Die Industrienationen warnen an ihrem Treffen in Japan vor den Folgen der hohen Rohstoffpreise. Bergung eines weiteren Opfers. 2 Tage nach dem Bootsunglück von Armeeangehörigen finden die Rettungskräfte einen der beiden Vermissten leblos im Fluss. Und schließlich: Der Hamas geht's richtig gut, weil's den Menschen so schlecht geht. Reportage vom Albtraum in Gaza. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Raphael von Matt.
Nach dem Nein der Iren zum neuen EU-Vertrag ist man in Brüssel konsterniert. So schnell wie möglich soll nun ein Ausweg aus der verfahrenen Situation gefunden werden. EU-Kommissionspräsident Barroso hat deshalb eine Reihe von Gesprächen mit europäischen Staats- und Regierungschefs begonnen. Der deutsche Außenminister Steinmeier schlug Irland vor, eine Art EU-Pause einzulegen, sich also vorübergehend aus dem europäischen Integrationsprozess auszuklinken. So könne der EU-Vertrag in den übrigen 26 EU-Staaten in Kraft treten, sagte Steinmeier. Dieser Vorschlag sei allerdings rechtlich kompliziert. Die irische Regierung äußerte derweil die Befürchtung, das Land sei nach dem Nein nun isoliert in der EU. Eine Wiederholung der Abstimmung sei aber unwahrscheinlich. Am Donnerstag waren 2 Schlauchboote auf der Kander im Berner Oberland gekentert. 3 Militärangehörige kamen ums Leben, 5 wurden verletzt, 2 weitere noch vermisst. Heute nun meldet die Polizei, sie habe einen der beiden Vermissten tot im Fluss gefunden. Christian Strübin von der Regionalredaktion Bern.
Heute Nachmittag ungefähr um 16 Uhr wurde in der Kander ein 4. Opfer des Schlauchbootunglücks von Donnerstagmittag gefunden. Werner Sulzer von der Seepolizei Thunersee.
Man hat einen weiteren Verunfallten gefunden, nicht im See, sondern in der Kander. Die Rettung, die Bergung ist im Gang. Im Moment sind Taucher der Seepolizei mit dem Helikopter unterwegs, diese Bergung vorzunehmen.
Damit ist noch ein Teilnehmer an dieser Flussfahrt vermisst. Die Suche geht intensiv weiter. Die Seepolizei setzt dafür im Kander-Delta eine Unterwasserkamera und ein neuartiges Sonarsuchgerät der Wasserschutzpolizei Rhein ein. Die Armee setzt die Suche an den Flussufern fort. Der militärische Untersuchungsrichter hat zudem eine Voruntersuchung gegen den Kompaniekommandanten eingeleitet, wegen des Verdachts auf mehrfache fahrlässige Tötung und Körperverletzung.
Christian Strübin. Für die Opfer des Unglücks findet am Dienstag in Thun ein Gedenkgottesdienst statt. In Simbabwe hat Präsident Robert Mugabe einen Machtwechsel kategorisch ausgeschlossen. Er sei bereit, in den Krieg zu ziehen, um zu verhindern, dass die Opposition künftig das Land regiere. In 2 Wochen findet in Simbabwe die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Mugabe tritt dann gegen Oppositionsführer Morgan Tsvangirai an. Tsvangirai ist zusammen mit 11 weiteren Politikern seiner Oppositionspartei erneut vorübergehend festgenommen worden, zum 5. Mal innerhalb 10 Tagen. Die Finanzminister der wichtigsten Industriestaaten haben die Ölförderländer dazu aufgerufen, ihre Produktion zu erhöhen. Im japanischen Osaka teilten die G8-Staaten mit, die steigenden Rohstoffpreise stellten für die Weltwirtschaft eine ernsthafte Bedrohung dar. In Afghanistan hat das Militär die Suche nach den rund 1000 Häftlingen aufgenommen, die bei einem Anschlag in der Stadt Kandahar aus einem Gefängnis fliehen konnten. Taliban-Kämpfer hatten dabei das Tor des größten Gefängnisses der Stadt gesprengt. Dadurch konnten fast alle Häftlinge entkommen, darunter mehrere hundert Taliban-Kämpfer. Im Atomstreit mit Iran hat EU-Chefdiplomat Javier Solana Teheran ein neues Angebot unterbreitet. Dieses enthält vor allem wirtschaftliche Anreize für den Fall, dass Iran die Anreicherung von Uran aufgibt. Ein Regierungssprecher in Teheran teilte umgehend mit, über einen Stopp der Urananreicherung werde nicht debattiert. Das neue Anreizpaket wurde von den 5 UNO-Vetomächten und von Deutschland erarbeitet. Es sollte Iran mit 9 wirtschaftlichen Belohnungen zu einem Kurswechsel bewegen. Der Westen verdächtigt Iran, heimlich an einer Atombombe zu bauen. Ein starkes Erdbeben hat in Japan mindestens 6 Todesopfer gefordert. Fast 200 Personen wurden verletzt. Das Zentrum des Bebens lag knapp 400 Kilometer nördlich der japanischen Hauptstadt Tokio. In einem Atomkraftwerk ist dabei nach Angaben der Betreibergesellschaft radioaktiv belastetes Wasser ausgetreten. Dieses stammte aus 2 Becken, in denen verbrauchte Brennstäbe gelagert werden. Das Wasser sei aber nicht in die Umwelt gelangt, hieß es. An der Südostküste Norwegens kämpft die Feuerwehr seit Tagen gegen verheerende Waldbrände. Das Feuer habe bereits eine Fläche von rund 3000 Fußballfeldern und bis zu 20 Ferienhäuser zerstört, teilten die Behörden mit. Viele Ferienhäuser seien evakuiert worden. Ob es Verletzte gab, ist nicht bekannt. Es seien die schlimmsten Waldbrände seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, hieß es. Norwegen hat die Nachbarländer Schweden und Dänemark sowie die Europäische Union um Hilfe bei der Bekämpfung der Brände gebeten. Nach der ersten Woche der Euro 08 hat Benedikt Weibel, der Delegierte des Bundesrates, eine positive Bilanz gezogen. Die Stimmung sei großartig, trotz des frühen Ausscheidens der Schweiz, so Weibel. Tatsächlich hat die Schweiz in der Nacht auf heute ein riesiges Fußballfest erlebt. Laut den Euro-Organisatoren waren letzte Nacht allein in Bern rund 150.000 Menschen unterwegs. Damit sei die Kapazitätsgrenze der Stadt erreicht, sagten die Organisatoren. Damit gleich zum Sport. Vor wenigen Minuten hat in Innsbruck das Eurospiel zwischen Schweden und Spanien begonnen. Rachel Mürit.
Nach 6 Minuten ist noch kein Tor gefallen. Die Partie verläuft bisher ausgeglichen. Also 0:0 der Zwischenstand im Spiel Schweden gegen Spanien. Im zweiten Spiel des Abends trifft Titelverteidiger Griechenland in Salzburg auf Russland. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Zum Tennis. Roger Federer steht im Finale des Rasenturniers von Halle. Im Halbfinale gewann der Schweizer gegen den Deutschen Nicola Kiefer souverän mit 6:1 und 6:4. Im Finale trifft er entweder auf den US-Amerikaner James Blake oder den Deutschen Philipp Kohlschreiber. Und Radsport. Der erste Leader der 72. Tour de Suisse heißt Oscar Freire. Der Spanier gewann nach 146 Kilometern die erste Etappe in Langnau im Emmental. Als Zweiter kam der Schweizer Martin Elmiger ins Ziel.
In der kirgisischen Hauptstadt Bischkek haben mehr als 20.000 Menschen Abschied genommen von Chingis Aitmatov. Der populäre Schriftsteller starb vor 4 Tagen, 79-jährig, an den Folgen einer Lungenentzündung. Der Autor wurde auf seinem letzten Weg wie ein Staatsoberhaupt mit militärischen Ehren begleitet. Aitmatov zählte zu den bekanntesten Schriftstellern aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Weltbekannt wurde mit seiner Liebesgeschichte Chamilia.
Sie hören nicht der Zeit auf DRS 1 die weiteren Themen. Ein Architekt sieht immer weniger Fundament. Der EU-Politiker Klaus Hensch analysiert, was die Verfassung noch wert ist. Gespräch rund um das irische Nein. 8 Warnfinger und keine einzige Massnahme. Die Finanzminister der G8 suchen nach Gründen der Krise, nicht nach Mitteln dagegen. Ein Angriff mit Symbolkraft. Den Taliban gelingt nicht nur der Sturm auf ein Gefängnis, sondern auch ein Coup in eigener Sache. Und die Kinder von Gaza. Der Westen treibt die Verzweifelten in die Arme der Fundamentalisten. Bilanz nach einem Jahr Hamas. Das Nein der Iren zur neuen EU-Verfassung ist mehr als bloß Sand im Getriebe der Brüsseler Mechanik. Doch was genau das Votum der Iren für Europa bedeutet, bleibt vorerst offen. Klar allerdings ist, der ohnehin harzige Brüsseler Reformprozess steht nun still. Darüber sprach ich mit Klaus Hensch. Er ist ein profunder Kenner der EU. Seit 1979 ist er SPD-Politiker im Europaparlament, das er während 3 Jahren präsidierte. Hensch war auch Mitglied des Konvents, der die EU-Verfassung entworfen hatte. Von ihm wollte ich wissen, bedeutet das irische Nein bloß eine weitere tiefe Krise der EU oder den totalen Scherbenhaufen?
Noch ist es nur eine weitere Krise. Es ist noch kein Scherbenhaufen. Es kommt jetzt darauf an, was die 26 anderen Staaten tun und vor allen Dingen, was die unzweifelhaft beiden führenden Staaten Deutschland und Frankreich tun werden.
Wovon gehen Sie denn aus?
Ich gehe davon aus, dass in der nächsten Woche beschlossen werden wird von allen 26, dass der Ratifizierungsprozess in den Staaten, die ihn noch nicht zu Ende geführt haben, zu Ende geführt wird, wie vorgesehen bis Ende des Jahres. und dass man bis Ende des Jahres wartet, was die Iren eigentlich wollen. Denn die sind ja nun in einer Erklärungssituation. Was haben sie mit dem Nein zum Lissabon-Vertrag gemeint und welche Konsequenzen wollen sie selbst aus ihrem Nein ziehen?
Nun steht ja bereits der Entscheid von Großbritannien an diese Woche. Wovon gehen Sie da aus?
Ich gehe davon aus, dass der britische Premierminister Brown die Ratifizierung wie vorgesehen fortsetzt und zu Ende führt. Es wird sehr schwer, es wird einen großen öffentlichen Druck geben, aber die Mehrheiten in beiden Häusern, das Unterhaus hat ja bereits ratifiziert, das Oberhaus, denke ich, wird dem Vertrag am Ende zustimmen. Ich glaube nicht, dass sich die britischen Parlamentarier von den 3 Millionen Iren beirren lassen.
Eine Variante, von der man immer wieder hört, ist ja jene von einem Europa der 2 Tempi. Was wäre denn so schlecht an dieser Variante? Eine Gruppe, die willig ist, die zieht, und die anderen, die ihre eigene Geschwindigkeit wählen?
Es ist zunächst einmal juristisch sehr schwierig, das, was bisher schon vergemeinschaftet worden ist in der Europäischen Union an Politiken, auseinanderzunehmen. Ich glaube, das ist rechtlich kaum möglich. Es wäre allerdings möglich, dass in einigen Bereichen wie etwa der Verteidigung, auch der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, noch in der Terrorismusbekämpfung, es zu Gruppierungen kommt von Staaten, die vorangehen werden. Aber das führt dann letzten Endes zu einer Art Patchwork-Union, die ihre Handlungsfähigkeit und auch ihre Übersichtlichkeit einbüßt, auch ihre Übersichtlichkeit für den Bürger noch stärker verringert, als das ohnehin schon der Fall ist, und die sich im Grunde auf dem Weg zur Auflösung befindet.
Entscheidend ist jetzt also diese Woche, die kommt, was da alles passiert. Sie haben es gesagt, auch was sagen die Iren zu ihrem Nein. Wie kann man denn mit den Iren umgehen?
Was wir tun können, ist zu versuchen, eine Art Bypass zu finden, zu dem die Iren bereit sein müssen. Das heißt, sie werden erklären müssen, ob es Punkte gibt, in denen die Mitgliedstaaten, die anderen Mitgliedstaaten Irland einen gewissen Sonderweg erlauben können, ohne den Vertrag zu ändern. Also da gibt es Möglichkeiten. Nur muss klar sein, dass eine Neuverhandlung des Vertrages nicht in Frage kommen kann. Dieser Lissabon-Vertrag ist ja auch nicht der erste Versuch, zu einer neuen Vertragsgrundlage für die Europäische Union zu kommen, sondern es ist ja schon der abgespeckte und verkleidete und verklausulierte Verfassungsvertrag, also Pragmatismus pur.
Dass in Irland als einzigem Staat wirklich das Volk entscheiden konnte, ist das nicht eigentlich ein Riesengewinn für die Demokratie? Die Frage kommt aus der Schweiz.
Ja, und gerade deswegen sage ich nein. Es ist absolut kein Gewinn für die Demokratie, denn wir müssen uns klar machen, dass da die 3 oder 4 Millionen Iren für alle anderen und über alle anderen 450 Millionen Europäer in der Europäischen Union entschieden haben, wo es langgehen soll. Das halte ich überhaupt nicht für demokratisch. Demokratisch wäre eine Volksabstimmung in Irland, ob sie in der Europäischen Union bleiben wollen, mit dem Vertrag, oder ob sie aus der Europäischen Union ausscheiden wollen. Und im Übrigen, man kann mit Volksabstimmungen einen Text wegstimmen, aber nicht die Probleme.
Nun haben die Iren ein Stück weit auch Nein gesagt, weil ihnen das Vertrauen fehlt. Das Vertrauen in die komplizierte, undurchsichtige, abgehobene EU-Zentrale. Haben Sie, Klaus Hensch, dafür gar kein Verständnis?
Nein, dafür habe ich kein Verständnis, denn es ist ja nicht so, dass diese Europäische Union abgehoben ist. Sehen Sie mal die irische Kampagne. Wenn man genau sie sich ansieht, dann stellt man fest, dass es geradezu eine Lügenkampagne war, der Neinsager. Sie haben behauptet, die Europäische Union würde die Steuern erhöhen. Die Europäische Union hat gar keine Kompetenz dafür. Sie haben behauptet, die Europäische Union würde die Todesstrafe einführen. Es ist großer Unsinn. Die Europäische Union drängt darauf, dass nur Mitgliedstaaten ihr angehören, die die Todesstrafe abgeschafft haben. Es ist von den Neinsagern gelogen worden und das hat dazu geführt, nicht irgendeine Unklarheit oder eine Abgehobenheit in Brüssel. Wahr ist allerdings, dass eine Europäische Union besonders bürgernah ist, wenn sie den Bürgern nicht zu nahe tritt.
Aber den Menschen fehlt doch das Gefühl für dieses Gebilde.
Den Menschen fehlt das Gefühl und das, da ist was dran. Aber das liegt auch daran, dass sie nicht begriffen haben, dass europäische Politik heutzutage nicht bloß in Brüssel gemacht wird, sondern europäische Politik wird auch in den Hauptstädten gemacht. Es ist ja nicht Brüssel, das entscheidet, sondern es sind die Mitgliedstaaten, die gemeinsam entscheiden. Also auch Dublin, Paris, Berlin, Warschau, die entscheiden doch. Die haben doch die Entscheidungsgewalt nicht aus der Hand gegeben. Vielleicht ist es uns nicht gelungen, den Bürgerinnen und Bürgern das klarzumachen, dass Europa nicht bloß in Brüssel spielt, sondern auch in den Hauptstädten des jeweiligen Landes.
Das war Klaus Hensch, der deutsche Sozialdemokrat, sitzt seit beinahe 30 Jahren im EU-Parlament. Die Finanzminister der 8 wichtigsten Industriestaaten haben an ihrem Treffen in Osaka in Japan vor den Folgen der hohen Rohstoffpreise gewarnt. Die Rekordpreise für Öl und Nahrungsmittel seien eine ernsthafte Gefahr für das weltweite Wachstum der Wirtschaft. Doch vor konkreten Maßnahmen, zum Beispiel gegen die Spekulation, schreckten die Finanzminister zurück. Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer.
Es war ein Vorstoß von Italien. Die Spekulation solle eingedämmt werden, indem Termingeschäfte mit Öl verteuert werden. Solche Geschäfte seien es, die den Preis von Rohöl in die Höhe trieben. Der italienische Vorschlag scheiterte jedoch am Widerstand aus Großbritannien und den USA, beides Länder notabene, in denen große Rohstoffhandelsfirmen ihren Sitz haben. US-Finanzminister Henry Paulson sah die Gründe für die hohen Ölpreise anderswo. Im starken Wirtschaftswachstum der letzten Jahre und in den zu geringen Investitionen in die Ölförderanlagen. Beides habe dazu geführt, dass die Nachfrage das Angebot an Öl übersteige. Deshalb liege der Preis auf Rekordniveau. Als Kompromiss einigten sich die Finanzminister der G8-Staaten darauf, eine Studie über die Ursachen der hohen Rohölpreise zu bestellen. Der Internationale Währungsfonds und die Internationale Energieagentur wurden beauftragt, bis zur Herbsttagung des IWF im Oktober eine Untersuchung zu den Dimensionen und den Auswirkungen der Spekulation auf den Ölpreis durchzuführen. Einig waren sich die Finanzminister der 7 wichtigsten Industriestaaten plus Russland in einem Punkt. Sie forderten die Ölförderländer auf, ihre Produktion auszuweiten und mehr Geld in die Erneuerung ihrer Anlagen zu investieren. Laut Informationen der New York Times ist Saudi-Arabien bereit, seine Produktion ab Juli um 5% zu erhöhen. Der wichtigste Ölförderstaat lädt zudem alle erdölexportierenden und konsumierenden Staaten nächste Woche zu einem Krisengipfel ein. Trotz den explodierenden Rohstoffpreisen blieben die G8-Finanzminister für die Weltwirtschaft auch ein wenig optimistisch. Inzwischen gäbe es Anzeichen, dass sich die Finanzmärkte nach der Krise wieder erholten.
Dass die Taliban in Afghanistan sehr wohl wieder ein Machtfaktor sind, zeigte sich in der vergangenen Nacht eindrücklich. In Kandahar, der zweitgrößten Stadt des Landes, stürmten Taliban-Kämpfer das Gefängnis und befreiten mehrere hundert militante Islamisten. Für die afghanische Regierung und die NATO-Truppen ist das ein schwerer Schlag. Einer mehr. Fredrik Steiger.
Noch ist unklar, wie genau der massive Angriff von Taliban-Kämpfern ablief. Die Taliban sprechen von 30 ihrer Kämpfer auf Motorrädern und 2 Selbstmordattentätern. Seitens der NATO ist zudem von Sprengladungen auf Lastwagen und Schüssen aus Raketenrohren die Rede. Offenkundig aber ist der Effekt, wie der kanadische Reporter Paul Hunter, der sich bei den Militäreinheiten seines Landes in Kandahar befindet, im Fernsehsender CBC berichtete.
It was a brazen, audacious attack by militants on the symbolic heart of the battleground.
Es habe sich um einen gewaltigen und tollkühnen Angriff gehandelt. Und erst noch auf ein symbolträchtiges Ziel.
It was the main gate of Kandahar's largest prison that tonight the Taliban set as its target.
Die islamistischen Aufständischen hätten das Haupttor von Sarposi, des größten Gefängnisses in Kandahar, als Ziel gewählt, eines Gefängnisses, wo neben gewöhnlichen Kriminellen auch gegen 400 Taliban festsaßen, darunter etliche aus der Führungsgarnitur. Bewacht wurde das Gefängnis von afghanischen Sicherheitskräften. Die sofort nach der Attacke herbeigeeilten kanadischen NATO-Truppen konnten kaum mehr tun, als das Gelände weiträumig abzuriegeln, wie Militärsprecher Jay Jansen den Medien erklärte.
We have troops on the scene right now. We've established a security perimeter.
Die Umgebung des Gefängnisses sei nun unter Kontrolle. Freilich nützt das nun nichts mehr. Die NATO-Einheiten versuchen nun, möglichst viele der geflohenen Taliban-Häftlinge wieder einzufangen. Noch scheint das aber nicht gelungen. Die Stadt und die Provinz Kandahar sind seit Jahren heftig umkämpft. Die Pashtunen, die die Bevölkerungsmehrheit stellen, fühlen sich von der Regierung in Kabul vernachlässigt. Viele sympathisieren mit den ebenfalls pashtunischen Taliban. Gegen 100 Tote beklagen inzwischen daher die in Kandahar hauptsächlich stationierten Kanadier. Die Zahl der zivilen Opfer liegt noch weit höher. Allerdings behauptete vor wenigen Tagen erst der Polizeichef von Kandahar, die Sicherheitslage habe sich klar verbessert. Weiter zur Stabilität beitragen sollte auch eine Aufstockung des westlichen Engagements. NATO-Generalsekretär Jaap de Hoopscheffer wenige Stunden vor dem Anschlag:
We discussed how to step up our help to build...
Beschleunigen und intensivieren werde man vor allem den Aufbau lokaler Sicherheitskräfte. Allerdings dürfte nun noch nachdrücklicher gefragt werden, wozu die bereits jetzt massive zivile und militärische Hilfe für Afghanistan überhaupt gut sei. Die jüngste Attacke zeigt, wie fragil die zäh errungenen Erfolge gegen die Taliban sind. In Kandahars Lokalmedien war heute bereits reichlich Spott über die NATO zu vernehmen, die den Anschlag nicht verhindern konnte. Kein Zweifel, mit der Gefangenenbefreiung gelang den Taliban ein gewaltiger PR-Coup. Er dürfte ihr Prestige und damit den Zulauf zu ihren Milizen weiter stärken.
Fredi Gsteiger. Afghanistan ist auch morgen Thema auf diesem Sender. Die Schwäche der Regierung von Präsident Karzai, die Macht der Provinzfürsten, die von den Taliban bedrängten internationalen Truppen und die enttäuschte Bevölkerung, das alles thematisiert die Wochensendung International. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit hier auf DRS1. Die islamistische Hamas übernahm vor einem Jahr die Macht in Gaza mit Gewalt. Seither ist der Gazastreifen abgeriegelt. Die 1,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sind isoliert. Nur wenig Nahrungsmittel, Medikamente und Benzin kommen noch über die Grenze. Unter den katastrophalen Lebensbedingungen leiden ganz besonders die Jugendlichen in Gaza. Die Reportage von Irene Meyer.
Man versteht sein eigenes Wort nicht und sieht nur blau. Hunderte von Kindern in blauen Schuluniformen rennen über den Platz, stürmen kreischend auf uns zu, die fremden Gäste. Und dann beginnt der Unterricht. Ein Lehrer muss die Glocke schlagen, denn Strom gibt es keinen in der Grundschule des Flüchtlingslagers Nusayrat in Gaza-Stadt. Und einen Fußballplatz oder eine Turnhalle auch nicht. Armkreisen und Klatschen in Reih und Glied, das ist der Sportunterricht hier. 1000 Schüler am Vormittag, 1000 andere am Nachmittag. Unterricht im Schichtbetrieb mit 44 erschöpften Lehrern, die versuchen, die Kinder in Schach zu halten. Zum Teil in Blechcontainern, wie wir sie beim Wohnungsumzug brauchen. Der Rektor zeigt sie uns. 16 Blechkisten als Schulzimmer, weil kein Zement und Baumaterial für neue Schulhäuser in den Gazastreifen kommen. Auch nicht für das UNO-Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser UNRWA, das die Schule betreibt und ausbauen wollte. Heiß und eng ist es, durch die Wände dringt jedes Geräusch. Und wenn es überhaupt Bücher gibt, dann nur die vom letzten Jahr, sagt der Rektor. Die Kinder von Gaza haben ein schweres Leben. Viele kommen hungrig zur Schule, manche ohne Schuhe, die meisten voller Stress und Angst. Ihr Leben wird geprägt von israelischen Angriffen, von Gewalt, von Armut und Isolation.
You will see that he will draw a tank, a gun.
Und das hat Auswirkungen. Die Grundschüler zeichnen Panzer und Waffen, sagt der Rektor. Die Zukunft der Kinder und Jugendlichen von Gaza ist ein Albtraum, sagt Issam Younes von der Menschenrechtsorganisation Al-Mizan.
My son is 16, 17 years old. What is his experience?
Was erlebt und erfährt mein 16-jähriger Sohn hier, fragt Younes. Wie wird er auf dieses Elend, diese Gewalt reagieren? Younes sagt, die Radikalisierung nehme unter der Blockade gefährlich zu. Die Hamas sei stärker denn je, aber es könnte noch schlimmer kommen.
You could have Al-Qaida.
Al-Qaida könnte in Gaza Fuß fassen. Gaza sei kein Versuchslabor, in dem man die Vorgänge kontrollieren könne. Younes steht der Hamas kritisch gegenüber. Ebenso unabhängig ist der Ökonom Omar Shaban, der die westliche und israelische Blockadepolitik ein Jahr nach der Machtübernahme der Hamas scharf kritisiert. Die Hamas profitiere von dieser Isolation. Ihr sei es recht, wenn die Bevölkerung in Armut lebe, damit sie ihre Existenz rechtfertigen könne. Ihr sei es recht, wenn der Horizont immer enger würde. Der Westen mache es der Hamas sehr leicht, sagt Shaban. So fallen Qassam-Raketen weiter auf israelisches Gebiet und unter den israelischen Bomben sterben weiterhin radikale Palästinenser und Zivilisten. Von der Versöhnung zwischen Hamas und Fatah, die die Bevölkerung ersehnt, wird bis heute nur geredet. Von Jimmy Carter über Desmond Tutu bis hin zu allen humanitären Organisationen kommen alle zum selben Schluss. Die Situation im Gazastreifen ist unerträglich und unmenschlich und die Blockadepolitik falsch. Die Bevölkerung fühlt sich bestraft, abgeschrieben und ausgegrenzt vom Rest der Welt.
They are careless about us. Who are Palestinians? Go to hell. No, nobody cares about us.
Die Studentin Asma sagt, wir können zur Hölle fahren, niemand kümmert sich um uns. Und 20, 30 junge Frauen, Studentinnen wie Asma in Gaza-Stadt, nicken stumm.
Das war eine Reportage von unserer Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Franco Battel, für die Nachrichten Veronika Meyer, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.